den anderen beten. Wenn wir jetzt mit dir reden, liebe Vater, dann reden wir aus dieser Zeit hinein in die Ewigkeit mit dir. Und du redest zu uns von deiner ewigen Herrlichkeit hinein in dieses kurze zeitliche Leben. Und es ist etwas so Wunderbares, dass wir diesen Wechsel, diese heilige Wechselbeziehung zu dir haben dürfen. Wir dürfen dich Vater nennen, wir dürfen dich ansprechen, hineinwirken in diese wunderbare Herrlichkeit, in der du bist, wo kein Mensch zugegen sein kann. Und du sprichst zu uns zurück, auf deine Weise, wie du das willst, wie du das für gut hältst. Und da möchten wir einfach noch mehr hineinwachsen in dieses Geheimnis der göttlichen Kommunikation. Und auch heute Abend wollen wir dich bitten, Herr, wenn wir uns mit diesem großen Geheimnis beschäftigen, zwischen unserem Glauben und dem All, das vergänglich ist, in das hinein du uns gestellt hast, in die Gebundenheit von Raum und Zeit. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns da auch wieder etwas schenkst, was uns in irgendeiner Weise in unserem persönlichen Glauben weiterhilft. Wir segnen dazu unseren Bruder, danken dir jetzt, Herr, dass du durch ihn sprichst. Amen. Amen.
Meine lieben Geschwister und Freunde, mit großer Freude und Dankbarkeit dürfen wir heute Abend wieder beieinander sein. Wir hatten heute einen sehr schönen Tag unter der erwärmenden Sonne, unter seinem Wort. Und heute Abend schenkt der Herr uns Gnade, erneut über gewaltige Aussagen in seinem Wort nachzudenken. Das Thema, wir haben es gehört, der Glaube und das All. Dazu lesen wir den Text aus Römer 1, Vers 8. Aufs Erste oder zuerst danke ich meinem Gott durch Jesum Christum, euer Allerhalben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Bis hierher. Ich frage, der Glaube und das All, ist das überhaupt ein Thema? Was hat denn der Glaube mit dem All zu tun? Sind die Gegensätze nicht viel zu groß? Es ist mir heute Abend ein Anliegen, Ihnen einmal ein Zeugnis darüber zu geben, wie groß und gewaltig im Worte Gottes die Aussagen über den Glauben und das All sind. Aber zunächst wollen wir erst einmal zwei Begriffe klären. Das ist sehr wichtig im Umgang, im Gespräch, im Dialog, damit der andere auch weiß, wenn wir Worte und Begriffe nennen, was wir darunter verstehen. Sonst kann es passieren, dass wir aneinander vorbeisprechen. Zunächst einmal den Begriff Glaube. Wenn wir heute Abend vom Glauben reden, dann meinen wir nicht den Glauben einer religiösen Schar. Der Glaube, um den es heute Abend geht, ist nicht das Produkt menschlichen Willens oder menschlicher Entscheidung, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Glaube ist immer mit Gottes Offenbarung zusammengebunden. Bevor ein Mensch an Gott glauben und dem Christus vertrauen kann, hat Gott zuvor sein Licht in die betreffende Person hinein leuchten lassen. Es ist keiner hier im Raum, kein einziger, der von sich aus oder aus sich selbst heraus zum Glauben gekommen ist, auf dem Weg des Glaubens gestellt wurde. Nein, das geht nicht, weil Jesus oft sagt, in Johannes 6, wer zu mir kommt, der wird vorher vom Vater gezogen. Es geht überhaupt nicht an, dass je ein Mensch aus seiner eigenen Motivation zu Christus kommen kann. Es sei denn, es wird ihm vom Vater gegeben. Dreimal muss er das dem ihm nachfolgenden Volk sagen, bis die begriffen hatten, um was es eigentlich geht. Und als der Herr Jesus zum dritten Mal ihnen das sagt, dass es nicht angehen kann, dass sie ihm nachfolgen können, es sei denn der Vater zieht den Einzelnen, da wandten sie sich von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Die Leute waren eingeschnappt. Und da frug er dann seine Jüngerschar, wollt ihr auch weglaufen? Wollt ihr auch weggehen? Und da haben wir das bekannte Bekenntnis des Petrus, wohin, wohin sollen denn wir gehen? Wohin denn? Zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die in die Ewigkeit hineinragen. Auch Paulus nimmt da Bezug und sagt, die Leute, die die Botschaft nicht erkennen und annehmen, das hat eine Folge, nämlich der Gott dieses Äons hat die Gedankenbildung der Leute geblendet, dass ihnen nicht aufleuchte der Lichtstrahl des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes. Und nun fragt Paulus, wie war es denn nun bei euch? Wie war es denn bei euch? Liebe Geschwister, wie war es bei ihnen? Und da greift Paulus ganz weit zurück in 1. Mose 1,3. So wie Gott damals in das Chaos hineinsprach, es werde Licht, so hat Gott auch in unser Herz hineingeleuchtet. Licht war es, hineingeleuchtet, damit wir ihn erkennen können und damit wir eben auch das Vertrauen und den Glaube zu Christus wagen dürfen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und er wird heute in diesem Kairos nicht jedem zugeteilt. So sagt es Paulus. Ein schweres Wort. Ja, und nun fragen wir auch, was ist mit dem All? Wenn wir von dem Kosmos, dem All sprechen, dann meinen wir nicht den materialistisch-wissenschaftlichen Begriff, sondern den biblischen. Das Wort Gottes versteht darunter nicht nur die unvorstellbaren Weiten des Universums, nicht nur die zusammengeballte Materie und Energie, sondern wenn die Schrift von All spricht, dann meint sie das All mit Leben und Bewusstsein und Intelligenz. Im Anfang schuf Gott die Himmel, Mehrzahl, und die Erde. So fängt unser Bibelbuch an. Das waren nicht nur die Schöpfungen von ungeheuren Welten in Raum und Zeit, sondern als Gott die Himmel schuf, da erschuf er auch die himmlischen Wesen und Bewohner. Jene Fürstentümer und Autoritäten, die Urgewalten, die Anfangsmächte, die Elementarmächte, Herrschaften und Obrigkeiten. Wir haben also heute Abend, ja, man kann sagen, eine Fortsetzung oder eine Ergänzung des Dienstes von gestern Abend durch Bruder Meyer-Gerber. Im Epheserbrief werden sie auch Kosmokraturen, Kosmosbeherrscher genannt, die Giganten der Schöpfung, aber auch die Cherubim, die Seraphim, die Throngestalten. Wir nennen sie einfach, und die Schrift nennt sie Engel und Geisteswesen. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 1, heißt es im Schöpfungsbericht, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Hier haben wir zum ersten Mal von den Schöpfungen der Geisteswesen, finden wir geschrieben. Das Heer oder die Heere der Himmel sind also Schöpfungen Gottes und zwar der unsichtbaren Welt. Nach dem Zeugnis der Schrift ist nicht nur unsere Erde mit intelligentem und vernunftbegabtem Wesen ausgestattet, sondern auch die Himmel, der Kosmos, das All, mit seiner gigantischen Ausdehnung und den unvergleichlichen Weiten und unzählbaren Welten. Das All, der Kosmos, ist bewohnt, von geistlichen Mächten erfüllt und durchdrungen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Es gibt eine irdische Welt und es gibt eine himmlische Welt. Es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt. Die unsichtbare Welt ist aber in eine Lichts- und in eine Finsterniswelt aufgeteilt. Die unsichtbare Welt ist genauso real, wirklichkeitsnah wie die sichtbare. Nur liegt eben diese Welt auf eine ganz andere Ebene. Das heißt, wir können diese andere Welt nicht ohne weiteres wahrnehmen und haben zu ihr keinen Zublick. Die Menschen sind in seinem dreidimensionalen Raum-Zeit-Verständnis deutlich Grenzen gesetzt. Das Spektrum unseres natürlichen Auges ist also so gering, dass wir eben von dieser Welt nichts mitbekommen. Die Welt um uns ist hundert- und tausendmal farbiger und mit Geisteswesen durchdrungen, als wie wir eigentlich vor unseren Augen sehen. Wer sie, diese Geisteswelt, ohne Erlaubnis übertritt, diese Grenzen, gerät in ihre Gefangenschaft. Das ist ja auch das Operationsfeld der weißen und der schwarzen Magie. Schon in vielen Schulklassen werden mit diesen transzendenten Kräften zahlreiche Erfahrungen gemacht. Man bändelt, ist gar nichts Neues heute. Man bändelt, man legt Karten und die Tische, die werden auch verrückt durch seltsame Kräfte. Wer sich damit infiziert, wird wie ein AIDS-Kranker kaum wieder heilbar werden. Die weiße Magie ist aber im gewissen Grade noch gefährlicher, weil sie im Lichtsgewand ihre Opfer täuscht. Ich kann das ganz offen sagen, der Toronto-Segen ist weiße Magie, oder war es schon längst wieder vom Tisch. Heute sind noch ganz andere Kräfte da, die die Gemeinde manipulieren und verführen. Weiße Magie hat es oft mit einer Formel zu tun, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Bibel bezeugt in vielen Zusammenhängen die Durchdringung dieser zwei Welten. Als der Sohn Gottes auf Bethlehem geboren wurde, da hatten wir gelesen, dass die Engel den Hirten erschienen. Da wurde diese Welt, diese Grenze durchbrochen. Das Hereinwirken überirdischer Mächte spielt in den biblischen Berichten und auch im Geschichtsverlauf eine nicht unwesentliche Rolle. Wie oft lesen wir in unserer Bibel von den Heeren des Himmels, die in Aufruhr sind. Dabei haben die Sterne oft eine symbolische Bedeutung für diese geistlichen Mächte. Gott, dem Schöpfer, sind sie alle bekannt und er zählt sie alle mit Namen. Aber in seinen Augen sind sie nicht rein und nicht sauber. Hier 25,5. In Richter 5, Vers 20 heißt es, und die Sterne stritten widereinander vom Himmel her in ihren Bahnen wider Sisera. Das war eine feindliche Macht Israels. In der Offenbarung wird das Geheimnis der sieben Sterne auf sieben Engel übertragen. Wir denken an Daniel, wie er betet und erst nach vielen Tagen von einem Engelfürst die Antwort erhält, weil dieser nämlich aufgehalten wurde durch den Fürst von Persien, der ihm 21 Tage widerstand. Unglaublich, was sich in dieser Himmelswelt abspielt. Erst als der Oberste des Heeres, der Kriegsstratege Michael, einer der ersten Engelfürsten, ihm zu Hilfe kam, wurde der Feind besiegt und zurückgedrängt. Das war ein Ereignis der Vergangenheit. Für die Zukunft ist noch viel Größeres, noch viel Gewaltigeres prophezeit. Wir denken an Offenbarung 12. Wir kommen dann im Einzelnen noch einmal darauf zu sprechen. Wenn Satan sein Hauptquartier verlassen muss und auf die Erde geworfen wird, was wird da passieren? Was wird da passieren? Diese Stelle kann man eigentlich nur mit 1. Mose 6 verstehen. Da heißt es, und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher. Fortlaufend, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Diese waren die Helden, jene Helden der Vorzeit, die berühmten Männer des Namens, geistvolle Titanen, Übermenschen. Nephilim heißt das hier eigentlich und bedeutet, von gefallen ist es abgeleitet. Gefallene, bastarte, Fehlgeburt. Eine unglaubliche Vermischung, die Vermaterialisierung jener Geisteswelt. Gingen also mit Töchtern der Menschen eine Ehe ein und daraus entstanden diese Riesensöhne. Als die Kundschafter das Volk Israel in das Land Kanaan führen wollten, da kamen sie zurück und sagten, du meine Güte, ein Volk von Riesen haben wir gesehen. Die Söhne Enaks waren das. Und die Kundschafter haben sich alle gebeugt und haben das Volk Israel angesteckt. Nur Josua und Kaleb haben hinübergeschaut, dass Gott auch diese Mächte besiegt. Später haben wir das auch noch einmal bei David und dem Goliath. Und dann hat David noch einmal gekämpft mit einem Riesen. Da kam ein Mitstreiter von ihm zu Hilfe. Gewaltige Männer. Die haben auf der Speerspitze, nur die Spitze allein, haben sie 20 Pfund Metall getragen. Und dieser Speer, der war eigentlich so wie ein Weberbaum. So stark. Welch eine Darstellung von unheimlicher Vermischung. Berichten nicht auch Judas und der Petrus davon? Da heißt es, und Engel, die ihren ersten Zustand, ihre Geistlichkeit, ihr Fürstentum, ihre Herrscherstellung, ihren Urzustand nicht bewahrt haben, sondern ihre eigene Behausung, ihre Körperlichkeit, ihre Art eigene Leiblichkeit verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages aufbewahrt. Engel, die gesündigt hatten, hat Gott nicht verschont, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt. Das hängt alles auch etwas mit der Flut zusammen. Und es ist sehr eigenartig. Als die Jünger frugen, wie wird es dann sein, wenn du kommst, wenn du dein Reich aufrichtest, wie wird das sein? Dass Jesus in Matthäus 24 jene Endkatastrophe beschreibt, und er nennt Fakten, die zum Untergang der damaligen Welt führten und die auch bei dem Untergang und bei dem Abschluss des bösen Äons wieder eine Gültigkeit haben werden. Da schreibt der Matthäus folgende Verse. Denn wenn des Menschensohn kommen wird, wie wird es da sein? Da wird es sein wie zu den Tagen Noahs. Eine unheilvolle Vermischung von geistlich vermaterialisierter Wesen mit den Menschen. Auch der Daniel schreibt von jener Zeit. Er sagt, das Ende dieses Zeitalters, dieses Äons, was wird das sein? Das wird Friede sein, das wird, ja, die Menschen werden sich in die Arme fallen. Nein, das Ende dieses Äons wird sein eine überströmende Flut. Nicht mehr von Wasser, sondern von dämonischen Geisterheeren. Eine gewaltige Invasion, beschreibt die Schrift am Ende dieses Zeitlaufes. Denken Sie ja nicht, dass die Berichte von den sogenannten UFOs, den Untertassen, nur Spuk und Spektakel sind. Ich habe mich 35 Jahre intensiv mit dieser Materie beschäftigt. Ich habe sehr, sehr viel Informationen, Berichte, Augenzeugen und auch viele Fachbücher. Sicherlich, das überwiegende Teil, das können Sie wegstreichen. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt werden Sie die Erlaubnis zur Landung bekommen, als Gesandte ferner Kulturen. Es wird eine unheimliche, eine unheilvolle Allianz geben mit diesen Geistern und den Menschen zusammen. Beide werden kämpfen gegen die, die im Himmel sind und dort drin wohnen. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte mit seinen Engeln und sie siegten nicht und es wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der die gesamte Ökumene, so steht es im Text, die den gesamten Wohnkreis nicht verfolgen. Nicht verfolgen. Verführen wird. Verführen wird. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Wenn Satan und sein Heer auf diese Erde geworfen wird, dann kommt er nicht in Hörnern und Schwefelgestank. Und er kommt auch nicht in Geist, als Geist. Sondern vielleicht vermaterialisiert, verkleidet als ein Abgesandter, ein Botschafter einer ferneren Welt. Was sind das für gewaltige Zusammenhänge, wovon der materialistisch denkende Mensch keine blasse Ahnung hat? In 2. Könige 6,17 wird uns ja von Elisa berichtet. Sie waren auf einem Hügel und sein Schreiber und Gehilfe sah eines Tages aus dem Fenster, sagte: Du meine Güte, wir haben keine Chance, mein Prophet. Der ganze Berg ist umlagert, umlagert von feindlichen Mächten. Wir werden umkommen. Und da bittet der Elisa: Öffne doch meinen Boten die Augen. Und auf einmal sieht er in die andere Dimension hinein und sieht den Berg voller feuriger Streitwagen Jahwes. Und Elisa sagt, die bei uns sind, sind viel mehr, als die gegen uns sind. Unsere Augen sind nicht hundertprozentig und wir haben keinen unmittelbaren Zublick zu dieser unsichtbaren Welt. Nur die Auswirkung kann der Mensch dann registrieren und wahrnehmen. Und im Blick auf Offenbarung 12, wo Satan mit seinem gesamten Finsternisheer die Lufthimmel verlassen muss und auf die Erde geworfen wird, wird die Menschheit die größte Katastrophe einer unheilvollen Vermischung durchleben müssen. Das Zeugnis der Schrift über das All ist sehr klar und sehr eindeutig. Nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum ist in Bewegung und nimmt teil, was auf der Schaubühne Erde für ein Programm läuft. Wesen und Welten von ungeahnter Größe und Macht und Intelligenz umlagern und überlagern den Erdball. Licht wie Finsternisgewalten stehen zu dem Inventarium der unsichtbaren Welt. Verstehen wir jetzt, dass die listigen Anschläge uns im Glauben zu erschüttern vom Teufel kommen und dass die Widersprüche und die Kämpfe das Handgemenge nicht in erster Linie gegen Menschen sind mit Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Fürstentümer, die Gewalten, die Obrigkeiten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Wie betet der Salomo? Die Himmel und die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Und Israel beugte sich nieder vor dem ganzen Heere des Himmels und dienten dem Baal, den Mächten der Finsternis und den Mächten des Gesetzes des Lichtes. In Nehemia 9, Vers 6 lesen wir: Du Herr bist es, du allein, du hast die Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer. Von wegen, dass das alles Luft ist und leer ist. All ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, zeugst alles ins Gottesleben hinein. Und das Heer des Himmels wird sich vor dir niederbeugen. Der Psalmist ruft aus: Das ganze All dient dir, Jahweh. Das ist doch nicht nur ein Wort für die Milliarden Sonnensysteme, Milchstraßen und Galaxien, sondern eben auch ein Wort für die fast unzählbare Geisterwelt. Und nun fragen wir uns natürlich, was hat denn der Glaube mit dem All zu tun? Ist der Glaube gegenüber der unsichtbaren Welt und gegenüber den ungeahnten Weiten und Tiefen des Weltalls mit seiner zahlreichen Bewohnerschaft und Herrschaften, ist das nicht ein belangloses, ein unscheinbares Gedankengebilde? Der Apostel Paulus belehrt uns eines anderen. Und wir dürfen jetzt unsere Herzen ganz weit aufmachen für eine Botschaft, die uns beglückt und erfreut, was er uns da zu sagen hat. Und in welch einer engen Beziehung die Gemeinde des Christusleibes zur unsichtbaren Welt steht. Paulus rühmt sich in Römer 1, Vers 8 und dankt Gott, dass der Glaube der Gemeinde in Rom in der ganzen Welt verkündigt wird. Welt steht hier für Kosmos. Wer will, der möge hier unter dem Begriff Kosmos nur die sichtbare Welt oder das römische Imperium verstehen. Wir aber glauben, dass auch die Höhen und die Tiefen der Schöpfung zum Kosmos gehören. Und dass mein und dein Glaube auf irgendeine Art und Weise diesen Wesen und Welten zur Verkündigung gelangt. Was die Gemeinde in Rom geglaubt hat, wurde im ganzen Kosmos weitererzählt. Kann das sein? Im ganzen Kosmos, auch die Tiefen, in den Gefängnissen, ohne Hoffnung, bekommen auf einmal Botschaft, und die Gemeinde darf ein Stück dieser Darstellung sein. Nicht wahr? Wenn in den KZs eines Tages ein Ruf erklangen wäre: Ihr dürft frei sein. Was wäre das für ein Jauchzen gewesen? Auch in den Tiefen und Höhen nehmen diese Mächte teil an dem, was Gott jetzt und heute durch seine Gemeinde bewirkt. Ob das auch heute noch von einzelnen Gemeinden geschehen kann, was Paulus von der Gemeinde Kolosse schreibt: Wegen eures Glaubens wird die ganze Welt um euch her ins Staunen gebracht. Kann das von ihrer Gemeinde gelten? Dass das, was geglaubt wird von dieser Gemeinde, ein Gegenstand der Verkündigung wird in der ganzen Welt. Nicht wahr? Nicht, was wir getan und was wir geleistet haben, sondern was und wie wir, Sie und ich, geglaubt haben, wird als Zeugnis im Kosmos verkündigt. Wenn wir das uns einmal vergegenwärtigen, dann nimmt uns das fast den Verstand. Was zählt denn in dieser Welt? Was zählt denn? Doch nur, was ins Auge fällt, was einen Namen hat, was berühmt ist, was blond, was hübsch, was elegant, was attraktiv, groß, vielversprechend ist. Die großen Reden, die voller Lügen sind, Erfolge, Taten, Leistungen und das Vermögen, nicht vergessen, bar und auch in der Immobilie. Wer von diesen Dingen nichts aufzuweisen hat, wird kalt unter den Tisch gekehrt. Bei Gott ist das ganz, ganz anders, ganz anders. Vor diesen geistlichen Zuschauern zählt in erster Linie der Glaube an den Sohn Gottes, das unerschütterliche Vertrauen zu ihm. Nicht das Leere für wahr halten, dass das so sein könnte, sondern der Glaube, eigentlich der Glaube hinein in diesen Christus, als den einzigen Weg einer echten Lebensverbindung mit Gott. Und deshalb heißt es ja in Römer 4, Vers 3, der Abraham glaubte nicht an Gott. Sollte das bei unserer Übersetzung stehen, dann streichen wir das bitte durch, weil das nicht dasteht. Der Abraham glaubte Gott nicht an irgendwie. Er glaubte an sein Wort. Das ist der Glaube, der heute zählt. Nicht was wir können und tun, zu tun vermögen, sondern was er gesprochen hat. Der Glaube Jesu Christi an und in ihn hinein. Er vertraute und rechnete mit dem Wort, was Gott ihm gegeben hatte. Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, der nicht mit Werke und Leistungen umgeht, glaubt aber an dem, der den Gottlosen gerecht macht, gerecht spricht, dessen Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit. Verstehen wir, dass wir mit Leistungen, mit Tun und Nichttun niemals Rettung und Rechtfertigung erleben, sondern nur durch das Vertrauen, dass einer an unserer Stadt am Kreuz gestorben ist und hat an unserer Stelle bezahlt, das Geld. Wer das glaubt, im Vertrauen, Glaube ist das Vertrauen, auch in unserer ganzen Unzulänglichkeit. Dieser Glaube findet eine Verkündigung hinein in die unsichtbare Welt. Ich frage einmal hinein, haben wir diesen Glauben oder verlassen wir uns doch? Ja, verlassen wir uns da, der hat der eine mal mit mir etwas gemacht, die Hände aufgelegt oder wir sind getauft worden oder irgendwas, das zählt alles nichts. Der Glaube allein ist das tragende Fundament. Wer glaubt, wie die Schrift spricht, und zwar allem, was geschrieben steht, nicht an das, was die Großen dieser Welt zu sagen haben, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ich frage zurück, ist denn das so wichtig, was wir glauben? Liebe Geschwister, es ist ungemein wichtig, was und wie wir glauben, weil das verborgene Christusleben, der Glaube und das Vertrauen, die Liebe und die Treue, weil das hinausstrahlt in unserer All und weil unsere Berufung für sie ein Gegenstand ist der Hoffnung. Wer das zu fassen vermag, der fasse es. In 2. Thessalonicher 1, Vers 3 lesen wir, dass Paulus allezeit Gott dankt oder Dank darbringt, weil der Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen überfließt. Das Gleiche schreibt er auch zur Gemeinde zu Kolossee. Da wächst der Glaube. Oder sind wir irgendwo stehen geblieben? Stehen geblieben bei dem Gottesbild, was wir in der Sonntagsschule bekommen haben. Jesus starb für mich, für meine Sünde. Das ist alles richtig und auch wichtig. Aber der Glaube, das Vertrauen, die Treue zu ihm wächst, nimmt zu. Zu seinem Wort und zu dem, was er verheißen hat. Wir danken und beten alle Zeit für euch, da wir von eurem Glauben, nicht von euren gewaltigen Aktionen, die ihr startet. Das kann alles sein. Und das ist auch in manchen Situationen wichtig. Aber das, was in unserem Herzen für Entscheidungen getroffen werden, für ihn in der Treue im Glauben, das ist viel gewaltiger. Da wir von eurem Glauben in Christo gehört haben und der Liebe zu allen Heiligen. Ich frage, wächst bei uns der Glaube? Nimmt das Vertrauen zu Christus zu oder werden wir schwach und verzagen? Wächst das Wort der Wahrheit in uns, dass es zu einem lebendigen Zeugnis der Gnade Gottes kommen kann, so wie es von den Korinthern berichtet wird? Bei der Gemeinde der Kolosser war das Wort der Wahrheit, das Evangelium, fruchtbringend und wachsend. Und dasselbe Auch in gleicher Weise geschah das auch im ganzen Kosmos. Im ganzen Kosmos. Das heißt also, dass unser Wachstum, unsere Zubereitung keine Privatsache ist, sondern wie wir zubereitet und vollendet werden, wie eine Gemeinde hineinfindet in ihrer göttlichen Bestimmung, dass das auch eine Auswirkung hinein in die Geisterwelt hat und Geisteswelt. Kann der Glaube verbunden mit dem Wort Gottes so eine kosmische Auswirkung haben? Das wäre eine gewaltige Botschaft. Jedenfalls ist mein und dein Glaube, mein und dein Glaubens- und Wachstumsstand keine Privatsache. Denn es heißt in 1. Thessalonicher 1, Vers 8, dass unser Glaube an jedem Ort hinausdringt und bekannt gemacht wird. Kann das sein? Ich habe mehrmals die Stelle gelesen, ich habe gedacht, ist denn das wahr? Ist das wahr? An dieser Stelle möchte ich auch einmal die altgewordenen, die älteren Geschwister ansprechen und ermuntern. Für viele ist das ja eine Not, wenn alle Stützen brechen, wenn alles nicht mehr geht, so wie früher, wenn jeder Versammlungsbesuch ein Opfer ist. Was das eigentlich auch für diese Welt, die uns umgibt, bedeutet, wenn solche Menschen in diesem zerbrechlichen Zustand, die eigentlich lieber auf dem Sofa ihre Zeit verbringen könnten, sich aufmachen und die Versammlungen der Heiligen besuchen, verstehen wir, dass das nicht egal ist. Ich freue mich über die Alten, die älteren Geschwistern. Sie geben ein überaus großes Zeugnis dieser unsichtbaren Welt. Manche junge Leute sagen, sind doch nur Alte da, was gehen mich die Alten an? Da habe ich gesagt, Moment mal, wollen wir mal sehen, wenn wir 70 und 80 Jahre alt geworden sind, was wir dann tun. Nehmen Sie es mit nach Hause, auch wenn nach außen nichts mehr geht und wir in völliger Passivität in unserer Wohnung herumsitzen oder krank da niederliegen, wird doch die unerschütterliche Liebe und der Glaube zu Christus im ganzen Kosmos vor Engeln und Menschen verkündigt. Der Glaube an den alles vermögenden Gott und die Hoffnung des Evangeliums für das Universum und das ganze All ist eine gewaltige Predigt, die uns überhaupt nicht bewusst ist. Bei unserem Herrn werden wir nie abgeschoben, nie. Nein, wie das überall der Fall ist, wenn wir nichts mehr zu leisten imstande sind, sondern wir bleiben in jeder Situation, in jedem Augenblick Darsteller seiner Gnade und seiner Weisheit. Wer hätte denn das gedacht von den Obersten und Gescheiden dieser Welt, als man den Gottessohn ans Fluchholz nagelte, dass er in einer solchen Situation der Ohnmacht, wo er genagelt wurde, selbst nagelte. Was machte er? Als er genagelt wurde, da nagelte er. Wir haben ja gestern Abend davon gehört. Da nagelte er unseren Schuldbrief ans Kreuz. Er nahm den Schuldbrief aus der Prozessakte heraus. Wer hat die Prozessakte denn angefertigt? Wer? Einmal Satan, aber auch die Gesetzesengel, die passen genau auf, wo wir uns daneben benehmen. Er hat unseren Schuldbrief, all das, was in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit uns geschieht, das ist am Kreuz festgenagelt. Warum nehmen wir ihn wieder herab? Warum müssen wir immer wieder zum Seelsorger rennen mit dem, wo wir in der Vergangenheit nicht fertig werden? Danken wir doch einmal dafür, dass einer an unserer Stelle unser Ich und die Vergangenheit durchgestrichen hat. Preis dem Herrn, Halleluja. Wohin sollen wir denn gehen? Den Schuldbrief hat er ans Kreuz genagelt und die Prozessakte aus der Mitte herausgenommen. Wunderbar ist das. Und die Geistlichkeit der Finsternis und des Lichtes entwaffnete er und hielt über sie einen Triumph. einen Triumph. Wird das nicht auch von uns gesagt, wenn Paulus in 2. schreibt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug in Christus und in Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht und uns umherführt? Ist das nicht ein gewaltiges Wort? Einen Triumphzug hält der Christus schon jetzt mit seiner Gemeinde und kann zur Schau stellen, dass diese Leute das Vertrauen auf das Ich schon längst abgegeben haben. Sie haben nur noch Glaube und Vertrauen hinein in diesen Christus, Trotz ihrer Ohnmacht, trotz ihrer Schwachheit, trotz ihr Versagen, bleiben sie Gebundene an ihn, werfen das Vertrauen nicht weg. Das hat mit Glaube zu tun. An jedem Orte nimmt der Herr dich und mich mit und macht den Geruch seiner Erkenntnis, die Lebenszeugung in uns, des Göttlichen in uns, macht er bekannt. Gott hat mit seinem Lichtstrahl in unsere Herzen geleuchtet. Nicht, dass wir damit ein frommes und bequemes Leben führen können, sondern damit seine Herrlichkeit wieder hinausstrahle in die Dunkelheit dieser Welt. Das Lied kennen Sie, wir haben es oft gesungen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch in unserem Liederbuch steht, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke und ich in meiner hier. Jeder hat seinen Winkel. Ja, und wir sind im eigentlichen Reflektoren, weil wir die uns geschenkte Herrlichkeit woanders hinspiegeln. Es ist sehr schade, sehr schade. Und es ist eine Tragik, dass Kinder Gottes, auch wenn sie alt oder älter werden, nur mit sich selbst zu tun haben. Deshalb hat Gott uns nicht auf den Glaubensweg gestellt, dass wir unser frommes, dickes, fettes Ich leben, Vergebung der Sünde haben und in den Himmel kommen. Nein, wir sind nicht um unser Selbstwillen Berufene, sondern damit das, was in uns hineingeleuchtet ist, auch wieder hinausleuchte in die Dunkelheit dieser Welt. Das ist also ein Vers, da komme ich nicht zu Ende. Da heißt es, ich habe ihn schon angedeutet, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß am Anfang, er sprach, es werde Licht, der hat auch in unsere Herzen geleuchtet. Weshalb? Zum Lichtglanz, zur Reflexion der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ein Lichtglanz, eine Reflexion sollen wir darstellen. Paulus sagt in 2. Korinther 3, wir widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn. Wir widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn. Wodurch denn? Wenn wir tüchtig auf uns aufpassen, dass wir nichts Verkehrtes machen. Nein, im Anschauen. Wir widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn im Anschauen seiner Herrlichkeit und in dem Anschauen dessen, was verheißen ist, wie er ist, was er ist und was wir mit ihm zusammen sein werden. Das gibt eine Herrlichkeits-Lichtsenergie-Kraft in uns, verwandelt uns. Wir widerspiegeln etwas. Philipper 2, 15 tut alles ohne Murren. Was wird heute gemurrt? Und wenn nicht gemurrt, dann gemurmelt. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen, Logika, ohne Folgerungen. Rechnet sich das, was wir tun? Kommt auch da was heraus? So fragen wir doch. Wir durch und durch vermaterialisierten Leute. Das kann nicht so bleiben, wenn der Christus in uns Wohnung genommen hat, wenn die neue Schöpfung in uns gekommen ist. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegung, auf dass ihr tadellos und lauter seid als unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten, verkehrten und verrückten Generation, unter welchen ihr leuchtet wie wie Lichtquellen, wie Sterne am Firmament, wie Leuchtfeuer im Kosmos. Ich muss das sagen, wir sind nicht das Licht der Welt. Das sind wir nicht. Das war er und wir werden es sein zusammen mit ihm. Wir sind heute Lichtquellen, Leuchtpunkte, Leuchtfeuer am Firmament, in der Dunkelheit dieser Welt. Da steht das Wort Phosphoros, Sterne. Wir sind Sterne im Kosmos. Und das Gegenstück von Sterne im Kosmos, das finden wir dann im Judasbrief. Da lesen wir dort von widerspenstigen Menschen. Sie sind wie Wolken ohne Wasser, von jedem Winde umhergetrieben, fruchtlos, zweimal erstorben, entwurzelt. Es sind Irrsterne. Planoi steht hier. Verstehen wir, was der Unterschied ist zwischen einem Planeten? Der Mond ist ein Planet, ein Dunkelstern. Auch wir sind ein Dunkelstern, ein Planet. Aber wir sollen keine Planeten sein, sondern Phosphoros, Sterne, Lichtquellen in der Dunkelheit. Das ist nichts Neues. Nur ob wir ein Ja finden. Das ist unser Erdball, total in Finsternis eingeschlossen. Jesaja sagt, Finsternis bedeckt das Erdland und dunkel die Völker. Johannes 5, Vers 19, der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen. Epheser 2, der Fürst der Finsternis, die gewaltigen Mächte, die in der Luft, in den Lufthimmeln ihr Dasein haben. 2. Korinther 4, der Gott dieses Äons, der die Sinne der Ungläubigen blendet, dass ihnen nicht aufleuchtet, der Lichtglanz des Evangeliums. Nun hat Gott Licht hineinleuchten lassen aus der Dunkelheit heraus. Und wir als Kinder Gottes, wir sind Lichtpunkte innerhalb dieser dunklen, von Finsternismächten umschlossenen Welt. Wenn Sie genau hinsehen, dann sehen Sie auch 1, 2, 3 Lichtpunkte. Vielleicht ist das hier der Konrad Straub und das der Wolfgang Kernchen. Und hier jemand. Jetzt nehmen wir ein Fernrohr und holen diesen Punkt heran. Da werden Sie dann alles erkennen, um was es geht. Von Natur aus lag die Finsternis hautnah an uns. Jeder, der nicht glauben, es geht auch so, glauben als Geschenk von Gott bekommen hat, ist in dieser Finsternis eingeschlossen. Und nun geschieht das große Wunder, dass Gott von oben herab Licht in unser Herz hineinleuchten lässt. Und es entsteht mit diesem Licht auch eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5. Und nun soll durch diese neue Schöpfung wieder Licht hinausleuchten in die Dunkelheit dieser Welt. Verstehen wir? Dazu sind wir gesetzt, Orientierungspunkte zu sein für einen Menschen, der nicht weiter kann. Weiter nichts. Das ist nur dieses Bild, können Sie dann mitnehmen, was ich Ihnen zeigen wollte. Wir sind dazu gesetzt. Licht zu sein. Wir vergessen das immer wieder, dass wir der Welt, dem Kosmos, ein Schauspiel sind. Wir haben es gestern Abend gehört, ein Diatron. Und ich wollte es nicht glauben. Ich habe diese Verse mehrmals lesen müssen, um zu begreifen, was Paulus eigentlich damit sagen will, wenn wir ein Theater ein Schauspiel sein sollen. Da heißt es, wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt, dem Kosmos, an erster Stelle wieder den Engeln. Und dann kommen die Menschen. Und wie sieht das Schauspiel aus? Das hat mich tief gebeugt. Das sagt Paulus, das Schauspiel, wo andere hereinblicken. Wir sind Narren, wir sind schwach, wir sind verachtet. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt. Wir werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Wir haben es uns alles sehr schön gemacht. Und wenn wir mal die Nase voll haben, dann hauen wir uns auf den Sofa und sagt, lasst mich in Ruhe. Machen Sie das auch? Manchmal mache ich das. Entschuldigt. Der Paulus hatte keine Wohnung, nein. Keine bestimmte Wohnung. Wir mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeiten wir. Wir werden geschmäht. Wir werden verfolgt. Wir werden verlästert. Als der Auskehricht der Welt sind wir geworden. Als der Auswurf, der Fluch, der Abschaum aller sind wir. Bis jetzt steht da. Bis jetzt malen sie es bunt aus. Das hat einmal ein Ende. Bis jetzt. Da tragen wir dieses Spannungsfeld in uns. Bis der Christus einmal offenbar werden wird, dann werden wir auch zusammen in Herrlichkeit offenbar werden. Aber bis zur Stunde. Ich weiß nicht, ich ringe um Begriffe, um Wortformen, um Ihnen das zu sagen, was Paulus eigentlich als Gegenstand des Schauspieles nennt. Nicht den Triumph, nicht wunderbar gewaltige Gottesdaten, die Schmach und das Elend, den Zerbruch, den letzten Dreck, sagt Paulus. Es ist ein Schauspiel, weil wir in dieser Situation das Vertrauen auf uns völlig abgegeben haben. Wir haben nur noch einen, das ist er. Und das ist ein Schauspiel vor Engeln und Menschen. Geben Sie bitte nicht auf in Ihren Anfechtungen, in Ihren Zerwürfnissen, in Ihren Zerbrüchen. Geben Sie nicht auf. Sie sind höchste Darsteller der Gnade Gottes und der Liebe, die das zerbrochene Gefäß nicht beiseite stellt. Freilich stimmt das auch, dass wir oft ein ganz schlimmes und frommes Theater spielen. Das stimmt auch. Was da alles läuft, da muss Gott manchmal eine Decke über uns hängen, damit die Schande unserer Gedanken und das, was wir tun, nicht hinausstrahlt, nicht offenbar wird. Aber das ist hier nicht gemeint. In einem Theater ist nur die Bühne, beziehungsweise der Schauspieler beleuchtet. Er kann selbst die Zuschauer ja nicht sehen, weil der Raum dunkel ist. Und das gleiche Bild ist für uns seiner Gemeinde gegeben. Wenn wir wüssten, wie viele Zuschauer uns ständig beobachten, wie in einem vollbesetzten Stadium, vielleicht würden wir etwas mehr Acht haben, wie wir uns bewegen. Wir sind Schauspieler sowohl den Engeln und den Menschen. Hier haben die Engel den Vorrang vor den Menschen. Die Fürstentümer und Gewalten der Himmelswelt, des Lichtes wie der Finsternis, sehen an unseren Glauben. Malen wir das doch bunt aus in unserer Bibel. An unserem Glauben, auch an unserem Handeln und unserem Wandel, an unserem Reden und Schweigen, an unserem Leiden und Segnen sehen sie die Weisheit Gottes, dass sie gerade hinuntergreift und das verfaulteste, morscheste Material nimmt und formt es zu einem Kunstwerk. Das kann nur Gott machen. Nur Gott. Und deshalb schauen wir bitte nicht in uns hinein. Da bleiben wir zeitlebens ein Puschwerk. Nur in den Augen Gottes sind wir wunderbar, ein Kunstwerk angestaunt, schon jetzt von einer uns umlagernden Welt. Die Stellung und Beziehung der Gemeinde zu dieser außerirdischen Welt ist für jeden Einzelnen von großer Bedeutung. Ich habe vor Jahren, immer wenn ich zu den Versammlungen fuhr, gebetet: Herr, binde die Mächte der Bosheit außerhalb des Raumes. Das tue ich jetzt nicht mehr. Das tue ich jetzt nicht mehr. Wenn der Herr Ihnen gestattet, zuhören zu wollen, da Sie ja im Eigentlichen mit betroffen sind von einer gewaltigen Botschaft, dann habe ich dagegen nichts einzuwenden. Aber wir sollen immer und überall wissen, dass der, der in uns ist, größer ist als die, die um uns her sind, als die, die in der Welt sind. Dass wir uns richtig verstehen: Evangelium, wo es nicht um uns, wo es nicht nur um unsere Sünde, um unsere Bekehrung geht, um in den Himmel zu kommen, sondern bei der großen, hoffnungsvollen Gottesbotschaft für alles und alle begehren Sie, hineinschauen zu können, weil diese Botschaft auch Sie zum Inhalt hat. Vielleicht sagt ein mancher: Was geht mich diese Welt an? Für mich ist das, was um mich herum geschieht, viel maßgebender. Das ist eine Täuschung, weil unsere Welt von noch anderen Wirklichkeiten umgeben und durchdrungen ist. Und wir sollten unseren Blick einmal weiten lassen in die Dimensionen hinein, die auch zur Schöpfung gehören. Und diese Schöpfungen sind viel realer, als wie wir uns überhaupt vorstellen können. Sonst hätte doch der Apostel Paulus nicht das Wort Epheser 3, 10 seiner Gemeinde gesagt: auf das Jetzt und heute. Nicht irgendwann einmal, sondern heute und jetzt. Den Fürstentümern, Gewalten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde bekannt gemacht werde, die gar buntfarbige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Ich frage, warum und weshalb wird diese Botschaft nicht verkündigt? Ist es nicht ein Jammer, dass wir sie nur hier hören? Warum schweigen die Prediger und die Pastoren von einem gewaltigen Dienst, da hinein die Gemeinde berufen ist? Weshalb, weshalb? In 1. Petrus 1, 12 heißt es, die Engel gelüsteten, in das gepredigte Evangelium hineinzuschauen. Und Kolosser 1, Vers 27 werde ich nicht fertig, darüber nachzudenken, was da eigentlich ausgesagt ist. Da heißt es, das Geheimnis des Evangeliums unter den Nationen. Welches ist Christus in euch, das Erwartungsgut der Doxa, der Majestäten, der unsichtbaren Welt? Bei uns steht die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist aber auch im erweiterten Sinn eine Geistlichkeit. Selbst Satan in seinem gefallenen Zustand ist eine Majestät, eine Doxa. Das Erwartungsgut der Doxa, der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Geistlichkeit in den Himmeln. Wir sollten einmal darum ringen, Klarheit zu bekommen, um was es hier geht. Denn die Gemeinde wird in den zukünftigen oder herankommenden Äonen diesen unsichtbaren Welten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade verkündigen, zur Schau stellen, zu bezeugen haben. Das ist zutiefst und zuletzt die eigentliche Bestimmung. Es ist der göttliche Wille der Gemeinde für die Gegenwart und für die Zukunft. Deshalb kann Paulus auch der Gemeinde zu Korinth sagen: Wisst ihr denn das nicht? Ist es denn euch nicht ins Bewusstsein gekommen, dass wir den Kosmos, die Engel und die ganze Welt zu richten haben? Seid ihr denn bescheuert, wegen kleinen Dingen im Alltag euch vor den Richter zu zerren? Schämt euch, schämt euch. Verstehen wir, hier ragt die Dimension dessen herein, und bringt uns auch in manchen Entscheidungen zur Korrektur, damit wir endlich mal vernünftig werden und wissen, wozu unsere göttliche Bestimmung läuft. Lassen wir uns dafür schon jetzt einen Blick schenken. Es werden nicht die Völker der Erde, wir werden nicht die Völker und Nationen der Erde bekehren und die Nationen ins Licht führen. Dafür haben wir keine Verheißung. Das wird Israel tun, aber den geistlichen Herrschaften und Realitäten Zeugen das göttliche Leben zu vermitteln. Dazu hat er dich und mich, uns berufen und über die Maßen wert geachtet. Die Gnade Gottes will uns schon jetzt dafür ausbilden und qualifizieren. Kein Vater lässt seinen Sohn das Bäckerhandwerk lernen, wenn er später in seiner Autowerkstatt arbeiten will. Verstehen wir? Das geht doch nicht. Und deshalb ist die Zubereitung der Gemeinde heute ein außerordentlicher, wichtiger Auftrag des Heiligen Geistes. Und wir haben nur dann eine Berechtigung, einer Versammlung beizuwohnen oder einer Versammlung zu besuchen, wenn es nach Epheser 4, Vers 11, 12, 13 geht. Gott hat gesetzt, die Verkündiger seines Wortes hat er gegeben, damit die Leute zur Vergebung der Sünde kommen. Nein, er hat die Dienste der Brüder gegeben zur Vollendung der Heiligen, zur Zubereitung des Leibes Christi. Verstehen wir? Daran hat sich der Heilige Geist gebunden. Ob wir auch das mal wollen könnten, was der Heilige Geist will? Ob das möglich wäre? Dass wir endlich einmal begreifen und erfassen. Ich bin manchmal sehr traurig, weil ich durch den Dienst der Botschaft ja in viele Gegenden komme, was was die Gemeinden für ein flaches Evangelium haben und sich auch darin begnügen. Liegt an dem Pastor. Naja, ich weiß es nicht. Wollen wir mit dabei sein, wenn die Gemeinde jetzt schon den Anfang macht, wollen wir dabei sein. Nicht den Majestäten und Throngestalten, die Gewalten, die Fürsten, die Engel des Lichtes, hat er dazu ausgesucht, sondern dich und mich und alle, die dem Herrn Jesus von ganzem Herzen gehören, ihn lieben, ihm glauben und ihm dienen wollen. Was wir in den stillen, einsamen Stunden unseres Lebens für Entscheidungen treffen, welche Glaubensproben wir durchleben, durchleiden und bestehen, all das wird als Evangelium im ganzen Kosmos verkündigt. Ich schließe ab mit einem Zeugnis aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23. Da heißt es, dass ihr festbleibet im Glauben, wieder, festbleibet im Glauben, dass wir nicht erschüttert werden, was heutzutage der Gemeinde angeboten wird, als falsches Evangelium, Evangeliumersatz. Wer lebt denn noch von diesem Wort? Das muss rund gehen. Abwechslung muss in der Versammlung rein. Sportliche Einlagen mit Saldos und Überschlag. Kabarettistik, das ist doch was für junge Leute. Aber nicht für das Evangelium. Dass ihr festbleibt im Glauben gegründet und euch nicht abbewegen lasst. Ist das möglich? Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Ich muss Ihnen tief erschüttert sagen, Brüder zu kennen, die sich von diesem Evangelium abbewegen lassen. Bleibet fest gegründet, eine Ermahnung, eine Ermutigung, und werdet nicht abbewegt von der Hoffnung des Evangeliums, Das Evangelium ist mit Hoffnung zusammengebunden, weil es ja einen Inhalt hat und es will etwas ausrichten. Von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt wird in der ganzen Schöpfung, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin nach der Gnade Gottes. Das gepredigt steht im Partizip und bedeutet also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Zukunft. Ein Evangelium für die ganze Schöpfung. Schon heute? Schon heute? Natürlich ist Römer 8 dazu eine Parallelstelle. Wenn die ganze Schöpfung in sehnsuchtsvoller Erwartung steht, von der Söhnegemeinde erlöst und befreit zu werden, aus der Knechtschaft und Sklaverei ihrer Vergänglichkeit. Sie hat Sehnsucht und wartet nicht auf Kinder. Nein, sie wartet auf die Söhnegemeinde, auf das Offenbarwerden, weil die Söhnegemeinde zutiefst bestimmt ist, nicht im Himmel auf dem Plüschhof da zu sitzen und Halleluja zu rufen. Nein, das ist nicht unsere Bestimmung, sondern der Schöpfung das Heil, die Rettung, die Gnade Gottes zu bringen. Die ganze Schöpfung, das sind nicht nur Menschen, nicht nur Tiere, nicht nur Pflanzen, die ganze Schöpfung, auch die für uns tote Materie. Die tote Materie, die ist nicht tot. In ihr laufen ja atomare Prozesse ab, mit fast nahezu Lichtgeschwindigkeit kreisen die Elektronen und Protonen um den Kern. Ein Leben. Ich habe vor Jahren eine Stecknadelspitze fotografiert unter dem Elektronenmikroskop gesehen. Da war ich erstaunt. Lauter Sonnen. Sonnenlicht war das. Atome. Von wegen, auch diese Schöpfung wird einmal herausgelöst werden. Was lesen wir in der Offenbarung? Das Gold, das wird so durchsichtig sein wie Glas. Auch die Materie verändert sich. Ja, nicht nur Menschen, Tiere, Pflanzen, nicht nur die Moleküle und Atome des Kosmos, sondern auch jene geistlichen Schöpfungen der unsichtbaren Wesen der Himmelswelt. Die Frage hinein, beeindruckt uns noch diese Botschaft oder ist uns das schnurzegal? Entschuldigt den Ausdruck. Es gibt Kinder Gottes, die sagen, geht mir weg mit euren Erkenntnissen. Geht mir weg! Sind wir Kinder Gottes? Sind wir etwas so vermaterialisiert, dass uns das Sichtbare in Gefangenschaft hält? Ich fasse kurz zusammen. Unser Leben, so unscheinbar klein und bedeutungslos es auch sein mag, es erhält durch die göttliche Erwählung eine unvergleichliche Aufwertung. Alles, was wir im Glauben an Herrlichkeit geoffenbart bekommen und festhalten, diese wunderbare Frohbotschaft der allumfassenden Gnade und Liebe Gottes, das große Gottesevangelium von der Versöhnung und Vollendung des Weltenalls, dürfen wir als die Erstlinge und als der Anbruch dieses göttlichen neuen Lebens, das dürfen wir vor der Überwelt, vor Engeln und vor Menschen darstellend bezeugen. Und weil es der Vorsatz des Vaters ist, nach 1. Timotheus 6, 13, dass das ganze All lebendig gemacht wird, ins göttliche Leben hineingeführt wird, dürfen wir unseren großen Rettergott schon heute und jetzt in völliger Hingabe zur Verfügung stehen und ihm glaubensvoll zu vertrauen, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Ich wünsche es Ihnen, ich wünsche es mir bei Nacht und bei Tag, Augenblick um Augenblick, diesen Auftrag im Glauben und vertrauensvoller Hingabe zu leben. Dazu segne der Herr sein Wort. Amen.
Betest du noch?
Gut, beten wir. Vater im Himmel, Wenn du uns jetzt Gedanken in Worte formen lässt, dann noch nur deshalb, weil wir von Grund unseres Herzens dich preisen und dir Huldigung bringen, dass es dir wohlgefallen hat, deinen Christus in uns zu offenbaren. Wo wären wir, wenn uns dein göttliches Licht, dein wunderbares Wort nicht erreicht hätte und uns zu neuen Menschen gemacht hätte? Wir danken dir, dass du gebunden bleibst an dem, was du verheißen und mit uns begonnen hast. Und wir gestatten dir, in unser Leben hineinzusprechen, hineinzuwirken, damit das herauskomme, was dir wohlgefällt, was deinem Willen und Wohlgefallen entspricht, dass du Gefäße zubereiten kannst, die gefüllt sind von dir und deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich für uns und für deine Gesamtgemeinde auf dem weiten Erdenrund. Wir können es kaum fassen, dass so wenige ein hörendes Ohr und Herz haben für diese gewaltige Botschaft deiner göttlichen Liebe, deiner überwältigenden Gnade und deiner nie zu Ende denkender Liebe. Wir danken dir auch für diese Stunde und befehlen uns dir und dem Wort deiner Gnade an. Amen.